Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Kommt die CO2-Steuer nun oder kommt sie nicht? Das ist eines der Themen, mit denen sich die Umweltminister von Bund und Ländern in dieser Woche befassen. Und eines der Themen bei uns heute in der Sendung. Außerdem geht es bei uns um den Sand am Meer, der mancherorts tatsächlich knapp wird. Warum und warum das ein Problem wird, das klären wir gleich ebenfalls in den nächsten Minuten. Und es geht auch noch um das sogenannte Zwei-Nutzungshuhn und um Blei im Boden einer Eifelgemeinde. Und im Verbrauchertipp geht's um automatisierte Geldanlagen mit dem Robo-Advisor. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Es gab Zeiten, und sie sind noch gar nicht mal so lange her, da galten Umweltminister in den Augen ihrer Chefs und vieler Medien quasi als Minister für Gedöns. Nicht so richtig ernst zu nehmen und ihre Themen, ja, die waren eher zweit- bis drittrangig, wenn überhaupt. Das hat sich geändert. Heute zählen für viele Bundesbürger Themen wie Klimawandel und das Artensterben als reale Gefahren für die Menschheit. Viel zu tun und zu besprechen also für die Umweltminister von Bund und Ländern, die sich seit gestern in Hamburg treffen. Axel Schröder berichtet.
Pünktlich zum Gruppenfoto der Umweltministerkonferenz sind heute Morgen auch 3 Dutzend Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion vor das Tagungshotel der Politiker gezogen. Im Hamburger Nieselregen erklärt Lars Brandt die Forderungen der Gruppe.
Wir stehen hier, weil die Politik viel zu wenig tut. Die Welt befindet sich in einer Klimakrise. Das ist so schlimm, dass sogar die UN-Organisation mittlerweile sagen, dass Ökosysteme zusammenbrechen, dass Regionen der Welt unbewohnbar werden. Und wir haben einfach Angst, dass das Massenaussterben weitergeht und dass es am Ende dann auch die Menschen treffen wird.
Deshalb müsse Deutschland nicht erst 2038, sondern schon 2025 vollständig auf Strom aus Kohlekraftwerken verzichten, so Lars Brandt. Die Politik müsse sich endlich den Realitäten stellen und die Klimakrise auch als solche bezeichnen. Um ein schnelleres Abschalten von Kohlekraftwerken geht es auf der Umweltministerkonferenz zwar nicht, aber um die in den letzten Wochen viel diskutierte CO2-Steuer. Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan war heute Morgen vor dem Beginn der Beratungen zuversichtlich, dass die Ministerrunde eine einstimmige Erklärung zur Einführung einer solchen Steuer formulieren wird.
Ich glaube, es wäre ein wichtiges Signal, wenn parteiübergreifend die Umweltminister dort zu einem Beschluss kämen. Es geht, glaube ich, nicht nur darum, um wirksame Maßnahmen für Klimaschutz, sondern dass die Akzeptanz in der Demokratie auch zeigt, dass Politik sich einigen kann. Und ich bin da vorsichtig optimistisch, dass das heute gelingen könnte.
Eine Kohlendioxidsteuer solle vor allem zu Einsparungen des Klimagases im Verkehr und beim Wohnen führen, so Jens Kerstan. CO2-neutrale Techniken sollen gefördert, besonders klimaschädliche hingegen belastet werden. Die Steuer solle sozial verträglich ausgestaltet werden und wie das funktioniert, zeige die Schweiz, so Hamburgs Umweltsenator. Dort gibt es bereits eine CO2-Steuer und die dadurch verursachten Mehrausgaben für Energie bekommen die Verbraucher dann über Abschläge bei der Krankenversicherung zurückerstattet. Dem Vernehmen nach wird es heute Mittag einen einstimmigen Beschluss der Länder geben, der die Pläne für ein Klimaschutzgesetz begrüßt und sich der Forderung von Bundesumweltministerin Svenja Schulze nach einer CO2-Steuer anschließt. Allein Sachsen, das bei der letzten Umweltministerkonferenz noch für die Steuer war, trägt diesen Konsens nicht voll mit und wird die Bedenken dagegen möglicherweise in einer Protokollnotiz erklären. Die Details einer CO2-Steuer müssen auf Bundesebene verhandelt werden, aber auch ohne den Bund könnten die Länder ihren Beitrag leisten, erklärt der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern Till Backhaus.
Wir haben mittlerweile 30.000 Hektar Renaturierung vorgenommen und damit natürlich CO2 in massiver Art und Weise eingespart. Oder wir sind in den Ländern in Mecklenburg-Vorpommern in der Lage, uns heute schon zu 100% aus erneuerbaren Energien zu versorgen.
Neben den Forderungen für mehr Klimaschutz soll nach dem Willen der Landesumweltminister der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft begrenzt, der Insektenschutz gestärkt werden. In Zukunft solle der Baustoff Holz gefördert und Aufforstungsprogramme aufgelegt werden.
Axel Schröder über das Treffen der Umweltminister in Hamburg. Es gibt Dinge, die sollte man als guter Radiomoderator in seinen Moderationstexten am besten vermeiden. So steht es jedenfalls in den Lehrbüchern. Abgegriffene Metaphern, Floskeln und Phrasen zum Beispiel. Zum nächsten Thema kann ich mir das dann aber doch nicht so ganz verkneifen. Denn zum Stichwort Sand, ja, da gibt es nun tatsächlich Floskeln wie Sand am Meer. Das Problem dabei, wenn ich jetzt ausgerechnet diese Phrase nur verwenden würde, dann hätte ich vielleicht doch auf Sand gebaut, denn an manchen Stränden gibt es inzwischen tatsächlich immer weniger Sand am Meer. Und genau das ist das Thema. Schuld ist der Bauboom. Das geht aus einem UN-Bericht hervor, der in dieser Woche vorgestellt wurde. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Jeder Mensch auf der Erde verbraucht durchschnittlich pro Tag 18 Kilo Sand und Kies. Sie werden verbaut in Straßen, Brücken, Häuser und so weiter. Eindrücklich beschreibt Pascal Peduzzi den weltweiten Hunger nach Sand. Der Direktor der weltweiten Forschungsdatenbank des UNO-Umweltprogramms UNEP ist verantwortlich für eine jetzt in Genf vorgestellte Studie. Demnach hat sich die Nachfrage nach Sand und Kies in den letzten 2 Jahrzehnten verdreifacht. Pascal Peduzzi sagt, zwar gäbe es viel Sand auf der Erde und ständig komme neuer Sand dazu, doch der Verbrauch sei zu groß.
Sand is produced by
Sand entsteht durch langsame Erosionsprozesse. Alle Flüsse und Gletscher der Welt transportieren jedes Jahr 24 Milliarden Tonnen. Wir Menschen verbrauchen aber etwa doppelt so viel, 40 Milliarden Tonnen jährlich. 40 Milliarden Tonnen, das ist genug, um jedes Jahr eine 27 Meter breite und 27 Meter hohe Mauer rund um den Erdball zu bauen. Damit sei Sand, gemessen am Volumen nach Wasser, die zweitgrößte geförderte und gehandelte Ressource überhaupt. Weil sich die Lebensgewohnheiten ändern, die Weltbevölkerung wächst und immer mehr Menschen in Städten wohnen, werde immer mehr gebaut. Und der Bedarf an Sand und Kies für Straßen und Häuser nimmt zu. Schätzungen zufolge jährlich um mehr als 5%. Auch werde Sand verwendet für die Herstellung von elektronischen Produkten und für Glas. Der übermäßige Abbau von Sand habe schwerwiegende Folgen für die Umwelt, erklärt Pascal Peduzzi vom UNO-Umweltprogramm. Wenn er aus Flüssen gewonnen wird, dann wirkt sich das auf die Strömung aus. Es kann zu Hochwassern führen, zu Trockenheit, zu Erosion. Es führt zu Veränderungen der Fischbestände oder hat Auswirkungen auf die Krabbenfischerei. Wenn Sand am Meer gewonnen wird, dann beeinflusst das den Meeresboden mit seinen Mikroorganismen, die die Nahrungsgrundlage für die Fische sind. Also wenn dort Sand entnommen wird, wirkt sich das aus auf die Fischerei und die Artenvielfalt. In Marokko gäbe es einen Küstenstreifen, bei dem infolge der Sandgewinnung nur noch Steine übrig geblieben sind. Anlieger könnten die Region nicht für den Tourismus entwickeln. Andernorts seien die Krabbenbestände so weit zurückgegangen, dass den Menschen die Nahrungsgrundlage bzw. ein Produkt zum Verkaufen fehlt. Das UNO-Umweltprogramm UNEP empfiehlt, grenzüberschreitend gegenzusteuern. Es solle international festgelegt werden, wie viel Sand wo schonend abgebaut werden kann. Unverantwortlicher und illegaler Abbau solle bekämpft werden. Die Nachfrage nach Sand wird weiter steigen, also brauchen wir verantwortungsbewusste Lösungen. Wir können Schäden an Flüssen, Stränden und in marinen Ökosystemen verhindern oder reduzieren. Wir können den unnötigen Verbrauch vermeiden, den Bedarf reduzieren. Wir können Sand wiederverwenden. Wir können auch die Sandgewinnung reduzieren. Es ist möglich, dies gut zu tun. Die nötigen Lösungen dafür existieren. Mit dem nun veröffentlichten Bericht will das UNO-Umweltprogramm eine breite Diskussion über den Umgang mit der Ressource Sand anstoßen. Sand sei wichtig, denn unsere Gesellschaft sei im wahrsten Sinne des Wortes auf Sand gebaut.
Immer weniger Sand am Meer, der Beitrag von Dietrich Karl Meurer. Den Ort Mechernich bei Euskirchen in der Nordeifel, den kennen wohl nur wenige Menschen im Rest der Republik. Dabei stand dort bis in die 1950er Jahre das größte Bleierzbergwerk Europas. Das wurde 1957 geschlossen. Geblieben ist das Blei. Und das steckt leider nicht nur in tiefen Gesteinsschichten, sondern auch ganz einfach in der Gartenerde und im Boden. Wie gefährlich das ist, darüber wird in der Stadt zurzeit heftig gestritten. Denn die Stadt hat Neubaugebiete ausgewiesen und bei den Bauarbeiten dort fliegt viel Staub durch die Luft und damit wohl auch viel Blei. Susanne Kuhlmann berichtet.
Und wenn in der Tat Gefahren da sein sollten, dann sind wir sicherlich als Kommune auch aufgerufen zu handeln.
Seit 20 Jahren ist Dr. Hans-Peter Schick, CDU, selbst in Mechernich geboren, Bürgermeister der Stadt. Als Zuzugsgebiet weise Mechernich seit Jahren Neubaugebiete aus, erläutert er.
Und wie das in vielen Kommunen so ist, gab es dann Widerstände, weil Leute in ihrem rückwärtigen Bereich keine Bebauung mehr dulden wollten, keine Neubebauung. Und dann kam, und das macht mich ein bisschen nachdenklich, kam nachher das Thema Blei.
Dieses Argument kennen wir, es ist aber nicht zutreffend, sagt Bernd Rudolph von der Bürgerinitiative. Die sei angetreten, um die Baupläne der Stadt kritisch zu begleiten. Bernd Rudolph steht am Rand des Stadtteils Kommern Süd und weist auf eines der Neubaugebiete.
Was Sie weiter hinten sehen, sind die Baumaßnahmen, die stattfinden. Wir haben hier in den Böden eine sehr hohe Bleibelastung. Wir haben als Bürgerinitiative selber begutachten lassen und haben hier Werte festgestellt, die bis knapp an 2000 Milligramm pro Kilogramm Boden gehen. Das, was wir hier im Vordergrund sehen, diese Erdhaufen, das ist genau das, was wir kritisieren. Wenn diese Erdhaufen bewegt werden, und das ist im Herbst letzten Jahres zum Beispiel verstärkt passiert, haben wir eine erhebliche Staubentwicklung und wir gehen davon aus, dass die Stäube stark bleihaltig sind.
Und mit dem Wind über die Siedlung geweht werden.
Die Probleme oder die Befürchtungen bezogen sich in erster Linie auf die Staubentwicklung während der Erschließungsmaßnahmen.
Entgegnet der Bürgermeister.
Die Stadt gemacht hat, als große Baufirmen dann die Straßen gezogen haben, die Gräben. Die Unterbodenschutzbehörde des Kreises, die Bezirksregierung war eingebunden worden und die ausführende Firma ist regelmäßig angehalten worden, die Flächen auch zu bewässern.
Im vergangenen Februar legte ein Fachmann für Bodensanierung und Bodenschutz von der Universität Osnabrück die erwähnte gutachterliche Stellungnahme vor. Darin heißt es unter anderem, dass in bereits bebauten sowie in noch nicht fertiggestellten Gebieten Bodenuntersuchungen vorgenommen werden sollten. Und zwar dann, wenn der Prüfwert für Blei überschritten wird, der in der Bundesbodenschutzverordnung steht. Für Kinderspielplätze liegt dieser Prüfwert bei 200 Milligramm pro Kilogramm Boden, für Wohngebiete doppelt so hoch. Die Stadt Mechernich hat daraufhin eigene Bodenuntersuchungen in Auftrag gegeben. Im kommenden Juni schließen sich zusätzlich Blutuntersuchungen an, erläutert Bürgermeister Hans-Peter Schick.
Also es gibt bestimmte Risikogruppen, das sind vor allen Dingen Kinder, kleine Kinder und das sind unter anderem schwangere Frauen und möglicherweise auch ältere Menschen.
Dass die Stadt nun selber aktiv wird, schreibt sich die Bürgerinitiative als Erfolg zu. Es gehe auch darum, wie sich die Bewohner auf ihrem eigenen Grundstück vorsichtshalber verhalten sollten, zum Beispiel wenn sie Gemüse und Obst ernten.
Es gibt einmal die Bleiaufnahme durch den direkten Kontakt, also von der Hand in den Mund. Wenn zum Beispiel eine Möhre gerade mal sauber gewischt wird und wird dann gegessen oder eine Erdbeere hat Dreck durch Regen bekommen und die wird direkt gegessen, hat man ein bisschen Dreck im Mund.
So Bernd Rudolph von der Bürgerinitiative. Und?
Es gibt einen anderen Wirkungspfad, der noch gar nicht untersucht worden ist und das ist der über die Nase, also über die Luftaufnahme. Und das ist eben auch ein Thema, wo wir die Staubbelastung gerade ins Gespräch gebracht haben, war Gegenstand meiner Anzeige, gegen die Stadt Mechernich, weil halt die Staubbelastung und nicht nur die Staubbelastung durch Bautätigkeit, sondern auch die durch Ackertätigkeit. Und jetzt wissen wir, die Stäube müssen bleibelastet sein und sind damit gesundheitsschädlich.
Die Bürgerinitiative rüttelt auf, die Stadt beschwichtigt, lässt aber Bodenproben nehmen und plant Blutuntersuchungen für Risikogruppen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft stufte Blei 2006 als krebserregend ein. Die EFSA, das ist die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, äußerte 2013 die Vermutung, eine tägliche Bleiaufnahme von einem halben Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht könne ein Zusatzrisiko für die eingeschränkte Entwicklung der Intelligenz bei Kindern sein. Es geht um Blei, das mit der Nahrung aufgenommen wird.
Streit um mögliche Gesundheitsgefahren durch Blei im Boden in Mechernich in der Eifel. Das war der Beitrag von Susanne Kuhlmann. Zum nächsten Thema. Jahr für Jahr werden in Deutschland mehr als 45 Millionen männliche Küken gleich nach dem Schlüpfen vergast und geschreddert, muss man sich vorstellen. Sie können keine Eier legen, dabei ist ihre Rasse eben darauf gezüchtet, perfekte Legehennen hervorzubringen. Die männlichen Hähne dagegen, die werden nicht fett genug für den Verkauf. In Hannover versuchen Forscher jetzt so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau unter den Hühnern zu züchten. Naja, zumindest soll das sogenannte Zweinutzungshuhn eben viele Eier legen können und gleichzeitig auch als Masthähnchen taugen. Alexander Budde berichtet.
Hey, da bist du ja schon. Komm mal her. Ey, na komm mal her. Seid nicht so faul.
Zutraulich ist das Zweinutzungshuhn. Eine Henne pickt entzückt in die Gummistiefel der Besucher. Eine andere lässt sich von Christian Syrie anstandslos vom sandigen Boden des Versuchsstalls aufklauben und zärtlich durchs Gefieder streichen.
Sie sind neugierig, sie testen das jetzt durch. Aber diese Henne zeichnet sich wirklich auch dadurch aus, dass sie im Vergleich zu den hochleistenden Hybriden deutlich ausgewogener ist im Charakter und deutlich entspannter auch in ihrem Umgang im sozialen Umfeld, also innerhalb der Herde ist.
Syrie leitet das Leon-Forschungsgut Rute. Es liegt ein paar Kilometer südlich der Landeshauptstadt und wird von der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover bewirtschaftet. Der Begriff Zwei-Nutzungshuhn beschreibt eine Hühnerrasse, die sowohl für die Eier als auch für die Fleischproduktion gehalten werden kann. Wenn die Tiere in der Mast wie auch beim Eierlegen genügend Ertrag erwirtschaften, können sowohl Hennen als auch Hähne aufwachsen und vermarktet werden. Zu diesem Zweck orientieren sich die Forscher in ihrer Zuchtlinie daran, wo ursprüngliche Hühnerrassen schon einmal waren.
Eigentlich gehen wir jetzt im Zeitfenster nochmal 50 Jahre zurück. Früher hatten wir Hühner, die haben Eier gelegt und die männlichen wurden geschlachtet und als Braten gegessen. Die Legeleistung war nicht toll und der Fleischanteil an so einem Hahn war auch nicht so überragend. Und dann hat man gesagt, okay, wir brauchen Spezialisten.
Genau solche Spezialisten sind moderne Hybridhühner. Aus verschiedenen Rassen wurden die idealen Eigenschaften herausgepickt. In der Mast geht es darum, dass die Tiere besonders schnell viel Fleisch ansetzen. Anders der Schwerpunkt bei den Legehennen, wo nur die weiblichen Tiere zum Eierlegen weiterleben dürfen. Bis zur Schlachtreife brauchen zwei Nutzungshähne allerdings doppelt so lang wie normale Masthähnchen, nämlich 64 statt 32 Tage. Auch bei den Hennen fordert der Tierwohlaspekt betriebswirtschaftlich empfindliche Einbußen. Sie legen im Vergleich zu den normalen Legehybriden etwa 60 Eier pro Jahr weniger. Und wie kommt das Projekt bei den Verbrauchern an? Kaum einer der Befragten wäre bereit, auf der Fleischseite höhere Produktionskosten zu kompensieren, erläutert Silke Rautenschlein von der Klinik für Geflügel der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover.
Da wird also dieser Mehrwert, den unser Zweinutzungshahn mit sich bringt und auch die bessere Qualität, unglücklicherweise nicht gewürdigt. Das bedeutet eben, dass unsere Henne letztendlich züchterisch noch etwas weiterentwickelt werden müsste, um ein bisschen mehr Eier zu legen, um dann den Hahn mitfinanzieren zu können.
Friedrich Otto Ripke, der Vorsitzende der niedersächsischen Geflügelwirtschaft, begrüßt das Forschungsprojekt im Interview mit dem NDR grundsätzlich als wichtigen Beitrag. Die Geflügelhalter wollen das Kükentöten beenden. Sie hoffen allerdings auf eine andere Lösung.
Ich glaube, es ist ein Projekt, das mit der Geschlechtsbestimmung an Bedeutung verlieren wird, wenn wir die Geschlechtsbestimmung im Ei eines Tages können. Ich hoffe noch Ende des Jahres, vielleicht Anfang nächsten Jahres. Dann kann man ja schon sehr früh im Ei bestimmen, ob man nun Hennen daraus werden lassen will oder eben die Hähne nicht mitnimmt und auch nicht ausbrütet.
Innerhalb von 21 Tagen entwickelt sich ein Embryo im Ei zu einem vollendeten Küken, das sich mit dem eigenen Schnabel aus der Schale kämpft. Neue Verfahren zur Geschlechtererkennung sollen in Kürze marktreif sein. Noch vor dem 9. Bruttag sollen die Eier mit einer Sonde angebohrt, das Geschlecht bestimmt und die Hähne aussortiert werden. Carsten Bauck fragt sich allerdings, wo aus ethischer Sicht der Fortschritt sein soll, Lebewesen statt als frisch geschlüpfte Küken bereits als Embryonen zu entsorgen.
Es ist der perfideste Weg und die wirklich mit großem Abstand gemeinste Kundentäuschung, die wir da überhaupt machen können. Wir müssen dazu übergehen, dass wir den Menschen wieder deutlich machen, Hahn und Henne gehören zusammen, Punkt.
Biolandwirt Bauck ist Mitbegründer der Bruderhahn-Initiative, ein Zusammenschluss von Landwirten und Handel. Seit 2013 machen Bauck und seine Mitstreiter vor, dass sich Bruderhähne zumindest in der Nische der Demeterhöfe kostendeckend aufziehen und vermarkten lassen. Finanziert wird die Initiative über einen Aufschlag von 4 Eurocent. Die Kunden zahlen ihn pro Ei, damit für jede Henne ein Hahn aufgezogen wird.
Ich habe die Braunen da reingepackt, gerne reinlegen lassen.
2 bis 3 Cent Aufschlag auf das Ei müssten es auch beim Zwei-Nutzungshuhn schon sein, rechnet Christian Syrier vor. Der Forscher betont, dass der Prototyp von der Marktreife noch ein Stück entfernt sei. Der sandfarbene Ton und die bescheidene Größe der Eier deckten sich noch nicht mit der Präferenz der deutschen Verbraucher, sagt er. Doch auch die sieht er gefordert, um das sinnlose Töten möglichst rasch zu beenden.
Tierschutz kostet natürlich Geld. Da muss der deutsche Kunde auch mal konsequent bereit sein, nicht immer nur zu fordern, sondern da muss er auch was bringen. Denn es ist nicht eine Frage der Landwirtschaft. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Frage. Wo soll es hingehen? Und da brauchen die Landwirte auch eine Planungssicherheit.
Das Zwei-Nutzungshuhn aus Hannover, Alexander Budde war das.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
dass es eine gute Idee wäre, zumindest einen Teil seiner Ersparnisse in Fonds oder Aktien anzulegen. Das hat sich inzwischen herumgesprochen. Doch die Entscheidung, wie viel Geld man nun wo anlegen sollte, die fällt vielen Verbrauchern schwer. Also warum nicht das Geld von einem Roboter anlegen lassen? Gut 30 sogenannte Robo-Advisors bieten genau das an. Wie das geht und was Sparer dabei beachten sollten, dazu der Verbrauchertipp von Brigitte Scholtes.
Hilfe bei der Geldanlage versprechen Robo-Advisor, die junge, findige Unternehmen anbieten, oft in Kooperation mit Banken. Das funktioniert so. Der Anleger füllt online einen Fragebogen aus, in dem er die Höhe der Anlagesumme, die Dauer und das Risiko angibt, das er bereit ist einzugehen. Danach rechnet der Roboter aus, wie er das Geld verteilt, in welche Produkte er das Geld investiert. Für solche Roboterberater kommen vor allem Anleger in Frage, die mit der Börse noch nicht so viel Erfahrung haben, meint Sarah Zinnecker vom Verbraucherportal Finanztipp.
Wir sagen, die eignen sich für Sparer, die vielleicht selber nicht so genau wissen, wie viel Risiko sie tatsächlich tragen können, also wie viel Verlust wirklich sie tragen könnten, dass sie noch ruhig schlafen können. Dann könnte das also auch was sein für Anleger, die eben sagen, ich habe gar nicht so viel Zeit, mich die ganze Zeit drum zu kümmern. Ich bin eher bequem, in Anführungszeichen vielleicht faul und möchte das eigentlich wirklich abgeben, möchte jemanden, der mich da an die Hand nimmt und der das einfach für mich macht. Und da bin ich auch bereit, einen bestimmten Aufpreis dafür dann zu bezahlen.
Denn ganz kostenlos werden auch die Robo-Advisor nicht aktiv. Deshalb ist da Vorsicht geboten. Denn je höher die Gebühr, die eine solche Anlage kostet, desto geringer die Rendite, die dem Anleger zugutekommt, warnt Sarah Zinnecker.
Dieser Service kostet Geld, aber die Gebührenspanne, die reicht von einem knappen 0,5% der Anlagesumme bis weit über 1% der Anlagesumme. Wir bei Finanztipp haben ja alle 30 analysiert und sind also wirklich zu dem Schluss gekommen, es soll nicht so viel mehr kosten. Das heißt, alles, was unter 1% pro Jahr ist, ist noch okay. Aber grundsätzlich gilt, je günstiger, umso besser.
Und da sollte auch ein Roboter für den Anleger breit diversifizieren. Das gehe am besten mit Indexfonds, die breit gestreut in viele verschiedene Aktien investieren, raten Verbraucherschützer. So groß sei der Unterschied zu einer persönlichen Beratung in der Bank eigentlich ohnehin nicht, meint Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Wenn Sie zu einer Bank gehen und dort sich beraten lassen, dann hat der Berater auch eine Software und dort trägt er dann die Anliegen des Verbrauchers ein und dann spuckt die Software des Beraters heute schon eine Verkaufsempfehlung aus. Und das kann dann sozusagen eine sein, die im Interesse des Kunden ist oder vielleicht auch nicht im Interesse des Kunden ist. Und so ähnlich arbeiten diese Robo-Advisor auch, nur mit dem Unterschied, dass eben kein Berater die Software bedient, sondern dass der Verbraucher die Software selbst bedient.
Einige Programme sind auch so konstruiert, dass sie nicht in breit gemischte Fonds investieren, möglichst Indexfonds, wie Verbraucherschützer das anraten. Sie wollen vielmehr das Geld der Sparer in einzelnen Aktien anlegen, sagt Nauhauser. Und er warnt auch:
Es gibt Robo-Advisor, die sehr oft das Portfolio umschichten. Das verursacht natürlich auch Kosten, die sind teilweise in dem Depotmodell inklusive. Aber man darf auch nicht vergessen, dass so ein häufiges Umschichten ansonsten auch gar keinen Vorteil für den Anleger bringt. Denn die Märkte sind ja nicht prognostizierbar. Nur ein Robo-Advisor muss natürlich auch seine Existenz irgendwie rechtfertigen. Deswegen gibt es eben auch solche Modelle, die solche Portfolios häufig umschichten, was wir allerdings nicht empfehlen.
Ein Anleger sollte also auch einem Robo-Advisor nicht blind vertrauen, sondern den Anlageansatz kritisch hinterfragen.
Automatische Geldanlagen mit dem Robo-Advisor, das war der Verbrauchertipp von Brigitte Scholtes. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Tobias Armbrüster mit den Informationen am Mittag. Bei ihm geht es unter anderem um die aktuelle Steuerschätzung und die Haushaltslage in Deutschland. Mein Name ist Stefan Römermann, ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.